Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von So wollen wir leben. Wieder mit Herrn Werner Notz. Hallo Herr Notz.
Hallo Frau Brütting.
Und mir, Janka Brütting. So, ich hoffe, die Präambelvideos haben Ihnen gefallen. Der kleine Franke in mir kommt wieder raus. Haben Ihnen gefallen und das war sehr aufschlussreich für Sie. Heute wenden wir uns, wie angekündigt, dem Thema Föderalismus zu. Herr Notz, Föderalismus. Ein großer Berg, ein Riesenthema, eine lange Geschichte. Jetzt habe ich mal die Frage, hintergründlich, also wir haben schon bei der Präambel ja gemerkt, so unser ganzes Grundgesetz, die ganzen Gesetze, die sind geschichtlich schon zum Teil, kann man sagen, sehr veraltet. Und Sie haben sich entschlossen, dass als nächstes über Föderalismus gesprochen wird, obwohl es im Grundgesetz sehr weit hinten ist. Warum ist Ihnen das Thema Föderalismus so wichtig? Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir merken, wir gehen nicht genau das Grundgesetz in seiner Reihenfolge entlang, sondern manchmal machen wir so Umschweife. Herr Notz, warum fangen wir mit dem Föderalismus an?
Ja, das ist der Aktualität geschuldet. Denn wir müssen ja immer darauf achten, was für die Bürger wichtig ist. Und gerade in diesen Corona-Tagen wird Tag für Tag deutlich, welche Last und welche Schwierigkeiten dieser sogenannte föderale Staataufbau hat. Es ist eine Spielwiese der Bürokraten und der Zuständigkeiten und des Gezanks und des Gezeteres, anstatt klare Linien, klare Wege, dass die Bürger, kann ja nur streiten, ob es richtig oder falsch ist, aber dass zunächst schon mal klar ersichtlich ist, um was es geht, wie es gehen muss und nicht, dass man sich von Woche zu Woche vertagen muss und dann wieder streiten muss, was machbar ist, was nicht machbar ist. Politik muss aus einem Guss erfolgen. Und deshalb habe ich mich entschlossen, dass man nicht den Grundrechtskatalog, der natürlich in einer bürgerstaatlichen Verfassung auch ganz am Anfang steht. Es geht um die Menschen, nicht um den Staatsapparat und Sonstiges. Aber vor diesem Hintergrund habe ich gedacht, wir fangen jetzt einmal mit dem Föderalismus an, ziehen ihn vor, um da schon einmal aufzuzeigen, wie grundlegend die Unterschiede im Denken und den Vorstellungen sind zwischen der Staatsordnung des Grundgesetzes und einer modernen und zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung. Mhm.
Die aktuelle Situation durch Corona, die zeigt uns natürlich sehr offensichtlich, welche Schwierigkeiten uns der Föderalismus bringt. Haben Sie in der Vergangenheit auch weitere Themen bemerkt, erfahren, wo Sie gemerkt haben, boah, das ist jetzt absolut dem Föderalismus geschuldet? Also können Sie Beispiele nennen?
Naja, das geht ja seit 70 Jahren so, dass eben ständig irgendwelche Kuhhandel gemacht werden, dass es immer darauf ankommt, wer gerade die Mehrheiten hat in den Ländern, auch parteipolitisch stark ausgerichtet. Denken Sie an diese Komödien, die teilweise stattgefunden haben, wenn aus Gründen der einzelnen Bundesländer, des politischen Verhältnisses in einzelnen Bundesländern, dann Pseudo-Neins, der eine sagt ja, der andere sagt nein, wie sich Brandenburg einmal geleistet hat, um eben hier den Zwiespalt der dortigen Koalition zu vermeiden, was eine eigene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für nötig hatte. Es geht also immer um diesen ständigen Konflikt, um wie viele Schriften, Reden und Gerichtsentscheidungen sich nur darum gedreht haben, wer was darf, wie weit es gehen darf, was aber für den Bürger völlig uninteressant ist. Es geht darum, Probleme zu lösen, Aufgaben zu lösen, klare Vorgaben zu machen und nicht eine Spielwiese zu schaffen, auf der sich viele Parteipolitiker, viele Juristen tummeln können, die eine Menge Geld kosten, die aber nichts für die Volkswirtschaft und nicht für die Demokratie beitragen, sondern das Gegenteil bewirken und von dem die Bürger am allerwenigsten haben. Und das könnten wir können hier den ganzen Katalog durchgehen, damit man schon sieht, wie kompliziert das im Grundgesetz geregelt ist. Wir werden dann allerdings ein gewisses Zeitproblem haben, weil es sind unendlich lange Bestimmungen mit riesigen Zuständigkeitskatalogen. auch mit Wortwahlen, die heutzutage lächerlich erscheinen. Also ich würde es gerne durchaus durchgehen, wenn wir, Sie schauen schon zurecht auf die Uhr, wenn wir gerade bei dem Katalog der konkurrierenden Gesetzgebung, wir haben ja heutzutage im Grundgesetz eine komplizierte Lage. Überraschenderweise heißt es am Anfang, dass die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, soweit nicht der Bund die Gesetzgebungskompetenz hat. Und dann arbeitet man sich daran ab, wo der Bund die ausschließliche Gesetzgebung hat, gibt es auch einen eigenen Katalog, zum Beispiel Außenpolitik, und dort, wo eine konkurrierende Gesetzgebung besteht. Das heißt, dort können die Länder nach Lust und Laune Gesetze machen, bis der Bund ein einheitliches Gesetz macht. Und dann gibt es noch einen besonderen Katalog, in dem die Bürger, in dem die Länder von dem Bund abweichende gesetzliche Bestimmungen in ihren Gebieten machen dürfen. Das heißt also, wir haben die, ich nenne sie bewusst, wahnsinnige, irrsinnige Lage, dass wir Deutschland, ein nicht allzu großes Land haben, mit 16 verschiedenen Gesetzen haben zu den völlig gleichen Lebensbereichen. Und das geht in einer modernen Staats- und Rechtsordnung nicht. Der Bürger, und auf den, nur auf den kommt es an, erwartet sich eine klare, einheitliche Regelung. Nicht, dass es, ob nun der Grenzüberhang oder das Rauchen oder Sonstiges, dass das in jedem Bundesland anders ist, da man sich fragen muss, was ist hier zuständig, was geht hier nicht. Und wir haben es eben deshalb die Aktualität bei Corona gesehen, wie unterschiedlich das ist, in was in einem Land nun gefährlich und ansteckend sein soll, ist im anderen Land nicht. Das
ist ja völlig unverständlich. Naja, Corona gilt schon überall als gefährdend und ansteckend
in Deutschland. Nein, aber nicht bei Maßnahmen. Nein, wenn Sie die einzelnen Maßnahmen erheben, dann
die anscheinend waren nicht. Die waren extrem unterschiedlich.
Ja, das heißt ja, aber das bedeutet ja nicht anderes, dass wenn ich in einem Land sage, dürfen die 10 Leute treffen und im anderen Land dürfen 5 Leute treffen, dass es anscheinend in einem Land bei 10 Leuten nicht gefährlich ist oder bis 10 nicht gefährlich, beim anderen schon ab 5 dann. Also als ob das Coronavirus da irgendwie unterschiedlich wäre.
Also es war natürlich auch extrem schwierig, wenn man zum Beispiel man beruflich auch reisen musste durch verschiedene Bundesländer, immer zu gucken, ah, darf ich denn gerade in dieses Bundesland reingehen oder nicht, brauche ich Bestätigungen. Also das war höchst kompliziert.
Ja, richtig. Das hat sich eben besonders gezeigt hier, aber das ist die Struktur, das ist die generelle Struktur, die wird sonst nicht so augenscheinlich. Aber genauso ist die Funktion.
Aber durch Corona haben wir vor Augen geführt bekommen, in welchem Rechtssystem wir leben, was eigentlich Föderalismus bedeutet, welche Grenzen er uns sozusagen aufweist. Jetzt haben wir ja geschichtlich die Situation, dass es hieß, es soll keine zu große Machtkonzentration geben. Deshalb hat man gesagt, die ganzen Länder müssen da selbstständig sein.
Ja, wenn wir zur Geschichte kommen, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Es ist eben ein Konstruktionsproblem des gesamten deutschen Einheitsstaates, geht schon mit dem Kaiserreich an, hörte ja eigentlich auf im Heiligen Reich Deutscher, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Dass eben die Landesfürsten, dann teilweise auch die einzelnen Städte, die freien Reichsstädte, enorm viel Kompetenzen an sich gezogen haben, anders als in Frankreich. Und am Ende man eben im 19. Jahrhundert eben 39 verschiedene deutsche Staaten hatte und die dann einen Hut bringen musste. Und die bei der Reichseinigung 1871 natürlich schon auf sehr viele einzelne Rechte pochten. Und das setzte sich dann genauso in der Weimarer Verfassung fort und hat sich natürlich auch im Grundgesetz durchgezogen. Dazu kam natürlich die Hoffnung oder der Glaube, dass es, je weniger Zentralismus gibt, desto weniger es nochmal ein drittes Reich geben kann. Eine These, die ich völlig abwegig halte. Wenn man etwas erreichen will, wenn die politische Stimmung in eine gewisse Richtung zieht,
also dann falls kann man zum Beispiel in ganz Deutschland die Stimmung kippen würde, in so eine nationale Stimmung,
da würde es dann nicht am Föderalismus scheitern.
Da würde es nicht am Föderalismus scheitern, weil dann würden die Länder sich zusammen vereinigen und sozusagen, das könnten, wenn alle Länder der gleichen Meinung sind, dann könnten einfach alle Länder die gleichen Gesetze erlassen, sozusagen.
Richtig.
Aber man kann schon sagen, es macht es natürlich schwieriger, wenn es bei den Ländern liegt und es werden auch kleinere Gruppen oder Bundesländer, könnte man sagen, geschützt. Wenn man jetzt also gewisse Bundesländer oder Minderheiten...
Jetzt kommen wir, jetzt müssen wir einiges
viele Baustellen auf.
Minderheiten, wir reden heute nicht über Minderheiten, sondern wir reden über Bundesländer. Ich mache immer den großen Unterschied zwischen den Menschen und zwischen staatlichen Organisationsformen. Und worauf wir hinaus müssen bei der ganzen Föderalismusdiskussion, ich bin ein absoluter Gegner des Gesetzesföderalismus, aber ein totaler Befürworter des Kulturföderalismus. Mhm. Das heißt, natürlich brauchen wir eine Staats- und Rechtsordnung, die gesetzesmäßig aus einem Guss kommt, die aber dann die Ausgestaltung, ich rede von der Ausgestaltung, entsprechend den einzelnen kulturellen Gegebenheiten ermöglicht.
Was gehört denn dann bei Ihnen zur Kultur?
Ich rede jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Gesetz hätten, ein Baurecht, das eben landschaftstypisch zu bauen ist, dann kann es nicht sein, dass man in Berlin vorschreibt, was in den einzelnen Ländern landestypisch ist, sondern das müssen die einzelnen Leute vor Ort entscheiden. Dass man im Schwarzwald natürlich anders baut als in Hamburg. Und dass man natürlich bayerische Almhütten schauen auch anders aus als irgendwie Fischerkarten. Das ist ja wohl klar. Das ist die dezentrale Ausgestaltung. Da kommt aber eines dazu. Auch das muss man sehen bei den Ländern. Das ist ja auch nicht angeht, dass dann in München oder in Düsseldorf oder in Stuttgart nun alles für diese großen Länder oder in Hannover für diese großen Länder bestimmt wird, sondern es muss dezentral sein. Und das geht, wir kommen ja auch dann später mal zum Recht auf kulturelle Identität. Und das ist ein Teil davon, dass eben diese Dinge dezentral ausgestaltet werden können. Und ich spreche deshalb statt Bund-Länder, das ist nämlich so ein technischer Begriff, was soll das schon, Bund und so weiter, ein Länder in einem Staat, das ist alles nicht recht nachvollziehbar. Mhm. Ich spreche vom Gesamtstaat und von den Regionen und Gemeinden. Das sind diese drei Gliederungsebenen, die sinnvoll erscheinen. Heutzutage haben wir zum Teil 5 Gliederungsebenen. In den großen Staaten haben wir, also in Bayern oder auch Nordrhein-Westfalen, haben wir einmal die Gemeinden, die Kommunen, dann die Landkreise, dann die Regierungsbezirke, dann das Land Bayern oder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dann die Bundesebene. Das sind viel zu viele Ebenen, die müssen entsprechend reduziert werden und immer an den Menschen orientiert. Mich interessiert überhaupt nicht, was sich Staatsapparaten und Staatsdiener und diese vielen Juristen ausdenken und die sich gegenseitig beschäftigen.
Sie nennen
mich
immer
interessiert
eine Spielwiese.
Eine Spielwiese, richtig.
Warum nennen Sie es Spielwiese?
Weil es überflüssig ist. Man kann sich austoben. Man kann sich wunderbar streiten. Jahrelang streiten. Ist hier noch der Bund zuständig oder beginnt hier die Gesetzeskompetenz der Länder? Da gibt es unendlich viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu diesen Fragen. Das ist überflüssig. Da können sich eben Juristen und Politiker austoben, Parteipolitiker austoben, aber es ist für die Bürger uninteressant. Die Bürger wollen Lösungen, die sofort in Kraft treten, die sofort umsetzbar sind und nicht, dass man sich zunächst einmal jahrelang streiten muss, auch politisch streiten muss, wie viele Angelegenheiten hatten wir, wo es hieß dann, ja, Bund, Länder können sich nicht einigen und dann verläuft es im Sand. Ich kann Ihnen ein ganz konkretes Beispiel geben, über die Staatshaftung. Es sollte schon längst ein modernes Staatshaftungsrecht geschaffen werden, ist daran gescheitert, weil sich Bund und Länder nicht einigen können. Und solche Dinge gibt es eine Vielzahl, die einem modernen, einem handlungsfähigen Staat einfach im Wege stehen. Und also, bei einem Staat, der an den Bürgern orientiert ist.
Sie erklären dann sozusagen auch als Jurist, wenn man Schwierigkeiten hat in gewissen Situationen, wo Bund und Länder sich nicht einigen können, dann kann man erstmal, wenn man so weit geht, dass man klagt, kann man eventuell Ewigkeiten.
Ja, das ist natürlich jetzt eine politische, bis einigen ist dann noch eine politische Frage.
Wenn man einen Rechtsstreit hat.
Ja, wenn es dann juristisch wird, dann. Wenn eine Seite etwas beschließt, Oder also, wenn Sie bei der Bundestag, ich hätte die ausschließende Gesetzgebungskompetenz, und der Bundespräsident schließt sich dem an, die ja meistens jetzt auch relativ zurückhaltend sind mit Gegenreden, schließen dem an und dann klagen eben die Länder und sagen, das ist nicht so. Dann streitet man sich jahrelang darüber, was nun ist. Ist das nun bundesausschließende Gesetzgebung oder konkurrierende?
Und die Auswirkung auf den einzelnen Bürger ist, er weiß gar nicht, wie er rechtens handeln darf, oder?
Es ist so, es muss doch, die politischen Kräfte müssen doch bei der Vielzahl der Probleme, die wir heutzutage haben, muss doch darauf gerichtet sein, die Probleme zu lösen und nicht sich mit diesen, ich nenne es Spielereien, zu beschäftigen. Immer danach fragen, was ist für die Bürger wichtig? Was nützt uns allen? Und nicht Kompetenzstreitereien und Auseinandersetzungen, die vom Ergebnis her nichts bringen. Und es bringt auch nichts, wenn man 16 Mal in den 16 Ländern für alles und jedes verschiedene Gesetze beschließen. Auch wieder ein irrer Aufwand, die es nicht braucht.
Also Sie fordern sozusagen eine Klarheit in der Gesetzgebung.
Klarheit und Einfachheit und umso mehr Raum für die inhaltliche Diskussion und Gestaltung und mehr Kompetenzen für die Lösungen der Probleme, anstatt sich gegenseitig zu beschäftigen mit Dingen, die den Bürgern nichts nützen.
Und jetzt haben Sie aber gesagt, Sie sind für einen Kulturföderalismus. Oder was mir jetzt noch so gekommen ist, aber das ist sowieso nochmal ein spannender Punkt. In Ihrer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung oder in Ihrer Philosophie oder wenn man zum Beispiel das Theaterstück Großer Präsident entscheide dich liest, sind Sie denn für Parteien? Oder weil die einzelnen Länder wählen ja auch ihre eigenen Parteien. Das werden sozusagen, sagen Sie mal, wie würde es da ablaufen?
Gut, das hat das mit der Parteien, mit der politischen Gestaltungsfrage gar nicht viel zu tun. Sondern es ist ein anderes Thema.
Das ist nur so grundsätzlich, aber weil Sie halt sozusagen...
Gut, wir können uns natürlich auch nicht über das ein Lieblingsthema von mir, um zu sagen, wie nachteilig der Parteienstaat ist. Wissen Sie, es wird immer gesagt, die Demokratie ist die beste Form aller Staatsformen. Das ist ja völlig richtig, der Satz. Aber, und dann kommt das, wird wie selbstverständlich und teilweise wie zwangshaft gleichgesetzt mit Parteienstaat. Ich sage dagegen, der Parteienstaat ist die schlechteste Form der Demokratie, weil dort es nicht auf den Menschen groß ankommt, sondern vor allen Dingen auf die Beschäftigung der Parteiapparate. Wir haben das schon in der ersten Sendung besprochen, dass die sich gegenseitig im Machtkampf zerfleischen, und zwar auch innerparteilich, muss ständig im Kampfmodus sein, bin aber nicht in der Lage, Lösungen zu machen, weil ich gar keine Zeit habe. Das wird dann wiederum den Verwaltungen und den Bürokratien überlassen. Aber dieses Thema, das ist jetzt kein Problem des Föderalismus, sondern das ist wieder eine besondere Spielwiese des bürokratischen Ablaufes.
Als ich mich mit Föderalismus auseinandergesetzt habe, wurde es eben oft als Vorteil genannt, dass die einzelnen Länder ihre eigenen Parteien haben können und sozusagen, also... Das wurde eben als großer Vorteil genannt. Und
ja, ich weiß nicht,
wie ist es für Sie?
Ich weiß nicht, worin der Vorteil liegen soll. Denn Sie wollen ja nicht die Parteien, sondern Sie meinen die eigene Gesetzgebung haben. Das sehe ich als großen Nachteil an. Wir brauchen nur, ich sage noch einmal, es ist ein völliger Unfug, 16 verschiedene Verordnungen zu haben. Es ist ein völliger Unfug, 16 mal verschiedene Medienrechte, 16 verschiedene Polizeigesetze zu haben. Und dann wird eine ständige Kultusministerkonferenz im Bereich des Schulrechts von all diesen Ministerien, ihre Ministerkonferenz geschaffen, um die doch ein bisschen zu koordinieren gegenseitig. Das ist doch, was das kostet und was da Energien verbraucht werden. Ich muss mich auf die wirklichen Problemlösungen konzentrieren und nicht auf solchen internen Spielwiesen, ich nenne es immer wieder Spielwiesen, ist es nichts anderes dann, die den Menschen nichts bringen, sondern eine ganz klare, ein Polizeigesetz würde einheitlich vom Gesamtstaat verabschiedet mit dem Einfluss jeder Bürgergesetzgebung. Es kommt ja dazu, dass die Bürger eingreifen können, aber in dem Thema ist das ja nicht die Gesetzgebung weitere das Thema, sondern wir haben dann ein einheitliches Polizeigesetz. Und jetzt kommt natürlich wieder an, es muss man die Möglichkeit der dezentralen Ausgestaltung haben, dass zum Beispiel die Gliederungen, wie das, wo das Polizeipräsidium das und die Kommissariat dort hin und so weiter soll, das muss natürlich dann vor Ort entschieden werden können. Und nicht, dass da jemand glaubt, in Berlin, so wie es teilweise in Frankreich passiert, dass ich mal als abschreckendes Beispiel eines Zentralistenstaates, die haben viel zu wenig den dezentralen Gedanken dabei, dass diese einheitliche Staatsordnung, diese einheitliche Rechtsordnung, die muss dezentral ausgestaltet werden. Und natürlich bei Kulturfragen besondere Aspekte kulturellen Eigenheiten.
Gibt es noch einen Bereich, also Sie haben gesagt Kulturfragen, würden Sie noch einen anderen sagen, der dezentral ausgestaltet werden
muss? Nein, ich könnte Ihnen jetzt mal, ich will doch
einmal. Ah, machen Sie gerne.
Ich will Ihnen also, durch einmal vorlesen, die konkurrierende Gesetzgebung, damit man sieht, wie vielfältig das ist, wo, um noch mal zu verdeutlichen, hier können die Länder eigene Gesetze machen, bis der Bund etwas Einheitliches macht. So, und das erstreckt sich auf das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfahren, ohne das Recht des Untersuchungshaftvollzugs, die Rechtsanwaltschaft und Notariat und die Rechtsberatung. Und wir haben so einen Katalog auch immer wieder mit den Ausnahmen, der völlig unübersichtlich ist, in dem von mir ausgearbeiteten Verfassung des deutschen Bürgerstaates gibt es diesen Katalog nicht. Diese seitenweisen Dinge werden nach einigen Gesetzen reduziert. Wir haben dann zum Beispiel das Recht der Wirtschaft, Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, privatrechtliche Versicherungswesen, ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der Schaustellung von Personen, der Messen, der Ausstellungen und der Märkte. Und so sind Abgrenzungen. Man muss aber jeden dieser Begriffe auch wieder abgrenzen. Wenn ich sage, ohne, wo beginnt das Recht der Gaststätten und so weiter. Es gibt ja immer wieder Mischformen bei allen Dingen. Das ist alles überflüssig in diesen Dingen. Und diesen Katalog, den könnten wir aber, dann geht es also wirklich an unsere Sendezeit. Wenn wir hier diese 33 Nummern da vorlesen, ein paar sind inzwischen eher obsolet. Das ist aber jetzt nur die konkurrierende Gesetzgebung. Wir müssen dann auch noch den Katalog der Ausschließenden durchlesen, der ist nicht ganz so lang. Und dann noch dieses besondere Rechtsgebiet, in dem dann der Bund ein Gesetz verabschieden kann, die Länder aber abweichende Bestimmungen festlegen können. Das ist ein Durcheinander für den Bürger und nur der Bürger interessiert mich. Das ist ja unser grundlegender Gedanke. Es kommt auf den Bürger und die Bürgerin, das muss man immer dazu sagen, an, nicht aber darauf, was nun staatsintern abläuft. Das ist uninteressant, also nicht für die Menschen wichtig. Mhm. Und dieses Umdenken muss eben einsetzen und nicht das Verhättern in Zuständigkeitsfragen.
Herr Notz, sozusagen plädieren Sie für eine komplette Revolution.
Also das ist für mich keine Revolution, sondern es ist einfach eine Anpassung an der Verhältnisse, an das, was die Menschen erwarten. Es wäre sehr traurig, wenn man diesen Satz als Revolution ausgeben müsste. Also ja, deshalb nicht weniger richtig.
Gut. Aber sozusagen, das wären ja erhebliche Mengen, die Sie aus unserem Grundgesetz streichen würden, verändern würden. Und dementsprechend ist das eine komplette Neuauslegung des Gesetzes, wie Sie es sich im Positiven vorstellen.
Ich will ein sehr vereinfachtes Gesetzgebungsverfahren. Das ist absolut richtig. Eben, wo es nicht mehr darum geht, dass eben hier die Länder taktieren, auch Eigeninteresse, teilweise auch ihre Zustimmung erpressen gegen Geldzahlungen. Das muss man ja auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Es gab in der Vergangenheit einige Fälle, wo dann plötzlich ein Bundesland, auf das es ankam, zustimmte, weil halt der Bund noch mal ein bisschen Geld fließen, diese paar hundert Millionen oder sogar Milliardenbeträge dann. So wird hier Kuhhandelpolitik betrieben. Aber das nur nebenbei. Diese Dinge sollen klar und einfach geregelt sein. Wir haben eine gesamtstaatliche Gesetzgebung, die aber immer daran denken muss, dezentral auszugestalten, dass die ausgestaltungsfähig ist dann. Wir haben einen Kulturföderalismus, auf den ich ganz großen Wert lege, viel mehr als heute. Und wir haben nicht nur das von vielen geforderte Europa der Regionen, sondern wir haben auch ein Deutschland der Regionen. Das heißt, die Regionen müssen gestärkt werden. Und auch das müssen ja die Menschen selbst entscheiden, wie sie ihre regionale kulturelle Identität sehen. Ob die Franken sich als eigenen Kulturraum oder im Rahmen des Bayern oder von Bayern sehen dann, wie in Nordrhein-Westfalen, ob die Rheinländer wirklich mit den Westfalen gemeinsam sein, und das sollen die Leute, Württemberg und so weiter, das sollen die Leute, die Bürger selbst entscheiden. Das geht nicht von oben was an, sondern das ist Sache der Selbstgestaltung und letztendlich der Durchsetzung der kulturellen Identität. Und darum geht es am Ende, dass diese Regionen, die haben natürlich schon ihre eigenen Ausgestaltungsmöglichkeiten dieser Gesamtordnung. Und was auch ganz wichtig ist, dass die Kommunen ausgestalten können, dass es nicht nur sie praktisch Arbeitstiere von Bund und Land sind wie heutzutage. Da werden großartige Gesetze beschlossen, ob nun im Bund oder in den Ländern. Und dann müssen Kommunen das ausbaden und machen. Und das geht nicht, sondern das muss schon auch, ich sage ja immer, die, die es betrifft, die müssen mitreden können auch und nicht nur von oben verordnet bekommen. Das ist natürlich ein ganz komplizierter Teil wiederum, der auch im Vergleich zu heute vereinfacht wird. Aber das ist eine Sache, die wir, glaube ich, in einer eigenen Sendung besprechen müssen. Das Verhältnis mit zu den Untergliedungen. Es ging ja noch immer darum, wie wir die Gesetzgebung insgesamt anpacken.
So, dann danke ich Ihnen für Ihre klare Aussage, das klare Schlusswort sozusagen. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Sie hören bald wieder von uns. Und vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben zu So wollen wir leben. Vielen Dank, Herr Notz.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.